ARD.
Leute, schöne Grüße aus der Badewanne. Ich bin baden, um mich zu entspannen. Und ihr glaubt nicht, wie lange es gedauert hat, hier zu landen. Ich komme von der Arbeit. Ich denke, yo, gehst du auf Toilette und dann gehst du mal baden. Hast du lange nicht gemacht. Und ich setze mich, weil ich eine SMS bekomme, auf den Badewannenrand in meiner in meinem Badezimmer und antworte auf diese WhatsApp, diese Nachricht, die ich bekommen habe. Und gehe nochmal ganz kurz in Instagram. Ganz kurz. Und 45 Minuten später werde ich angerufen von einem Kollegen, der fragt, ey, yo, was machst du, was geht? Und ich komme zu mir und denke, yo, was mache ich hier eigentlich? Ich sitze seit 45 Minuten auf dem Badewannenrand und wollte doch baden gehen. Da habe ich gesagt, so, Maga, sorry, tschüss, ich lege jetzt auf, ich gehe jetzt baden. Und jetzt bin ich baden und stelle fest, 45 Minuten Lebenszeit sind durch Bullshit verloren gegangen und das passiert oft in meinem Leben, weil ich verhaltensgestört und handysüchtig bin. Und darum geht es in dieser Folge, um das Thema Handysucht und den Zeitfresser Smartphone.
Süchtig nach alles. Ein Podcast mit Hubi Koch.
Alle Folgen von der zweiten Staffel Süchtig nach alles findet ihr schon jetzt in der ARD Audiothek. Diese Folge Süchtig nach alles startet also mit einer kleinen Storytime aus meinem Privatleben. Ich glaube, es ist aber ein Thema, was viele Menschen betrifft, die Sucht und die Übersprungshandlung zum Handy greifen und Handy als Zeitverschwendung zu verstehen. Bei mir im Studio dazu heute ein absoluter Experte, Professor Dr. Christian Montag. Hallo Christian.
Hallo Hubi.
Du hast gerade dein Handy auf Flight Mode gemacht, das neueste iPhone in der Pro-Version. Als du im Zug hierher gefahren bist, was hast du da gemacht?
Tatsächlich nichts am Smartphone. Ich habe bei meinem Laptop gesessen, gearbeitet. Ah. Ganz schnöde. Aber man könnte ja schnell sagen, Research is Me-Search. Ne? Also das, was ich erforsche, betrifft mich auch. Ein bisschen was ist da sicherlich dran.
Ja, ich frage natürlich nicht ohne Grund, denn du bist Professor der Molekularpsychologie. Das heißt, du beschäftigst dich aus dieser Perspektive intensiv mit den psychologischen Auswirkungen von Smartphone-Nutzung und den Nebenwirkungen von Digitalisierung. Und du hast viele wissenschaftliche Bücher und Fachartikel publiziert, etwa über Persönlichkeit, über Internetsucht und die psychologischen Strategien von TikTok, Instagram und Co. Nochmal einen Schritt zurück. Was ist ein Molekularpsychologe?
Ja, musst dir vorstellen, dass wir in der Psychologie ja sehr unterschiedliche Strömungen haben. Und meine Spezialität ist, dass ich durchaus auch in der Hirnforschung unterwegs bin und dann zum Beispiel molekulare Aspekte im Gehirn mit den modernen Verhaltensweisen des Menschen in Zusammenhang bringe. Das heißt, es wird ja zum Beispiel sowas gesagt wie, ach ja, wenn du auf Social Media drauf gehst, wird Dopamin ausgeschüttet. Ne? Mhm. Und mit solchen Fragen beschäftige ich mich.
Mhm. So wie du sagst, stimmt das ja scheinbar schon mal nicht.
Naja, da wird, glaube ich, schon was dran sein. Das ist tatsächlich aber sehr, sehr schwer herauszuarbeiten. Denn wenn du jemanden einen Hirnscanner reinlegst, was wir Magnetresonanztomographie zumeist als Verfahren haben und nutzen, dann siehst du, dass du bestimmte Hirnregionen aufleuchten, wenn du zum Beispiel irgendwie durch deinen Social-Media-Feed durchbrauchst. Aber wir können nicht da einen Rückschluss wirklich eins zu eins auf die molekularen Prozesse machen. Mhm. Da brauchen wir wieder andere Verfahren. Also es ist komplex. Und ich würde nicht sagen, dass da nichts dran ist, aber es ist schwer, das tatsächlich nachzuweisen.
Das heißt, du bist auf jeden Fall kein Pop-Wissenschaftler, sondern du suchst den definitiven Beweis über messbare Forschung.
Ja, so sieht's aus. Ja. So sieht's aus.
Und du sagst in deiner Arbeit, Handysucht gibt's praktisch nicht.
Ja, das ist so ein gängiges Begriffchen, was wir alle nutzen, ne? Also wir sind süchtig nach, wie hier die Sendung heißt, nach alles. Und als grundlagenforschender Mensch finde ich immer, wir sollten mit dem Suchtbegriff durchaus ein bisschen kritischer umgehen. Ich verstehe, dass wir das hier so nutzen, weil da geht ja schon auch ein Label mit einher, ne? Also süchtig sein ist jetzt nichts Positives. Und ich finde, wir sollten diesen Suchtbegriff vorsichtig nutzen. Und jetzt konkret, Hubi, auf deine Frage nochmal einzugehen. Und ein Alkoholiker ist ja nicht flaschenabhängig, ne? Also das heißt mit anderen Worten, wenn wir das jetzt mal übertragen auf das Smartphone, dann müssen wir uns eigentlich anschauen, welche Applikationen auf dem Gerät treiben denn an exzessivem Konsum. Und darüber werden wir heute sprechen.
Genau das tun wir, denn das Thema Handy und Smartphone betrifft im Grunde jeden, weil praktisch jeder so ein Ding in der Tasche hat. Welches Modell ist erstmal unerheblich, aber dass es da ist und dass Apps benutzt werden, ist einfach so. Und ich bin für meinen Teil wirklich genervt von mir selbst, weil mir das alles zunehmend aus der Hand gleitet. Und dieses Gefühl hat das Duo Klan sehr schön besungen im Song Internet.
Ich fühle mich alt, wenn ich das sag. Es hat mir gefallen, auch seit einem Jahr. Hab ich keinen Bock mehr auf das Internet.
Den Song werden wir in dieser Folge noch einige Male hören, denn da sind wirklich sehr treffende Lines und Zeilen drin. Am Morgen nach meinem Moment of Realization in der Badewanne, den wir anfangs gehört haben, bin ich raus und dachte mir so, dazu machen wir jetzt eine Folge. Und ich frage mal ein paar Leute, nicht in meiner Medienblase, weil die sind ja sowieso alle die ganze Zeit am Smartphone, sondern ich frage Leute mit dem Handy in der Hand, mit einem ganz großen Querschnitt, die ich dort sehe, wo ich viel Zeit verbringe, nämlich am Bahnhof, weil ich viel Zug fahre. Und am Bahnhof und im Zug sieht man es einfach, egal welches Alter, egal welches Geschlecht, alle stehen da mit einem Handy in der Hand und gucken auf den schwarzen Kasten. Man kommt sich vor wie in einer Folge Black Mirror. Und ich habe einfach random Leute auf dem Gleis angesprochen.
Du wartest jetzt hier auf einen Zug, nehme ich mal an, auf den in 20 Minuten. Gibt es noch Situationen, wo du ohne Handy wartest?
Tendenziell nur, wenn ich es nicht dabei habe.
Ja, tatsächlich. Ich versuche es öfter wegzulegen in letzter Zeit.
Eigentlich nicht wirklich, nein.
Eher selten, muss ich sagen.
Wie viel ist denn deine Screentime pro Tag?
Mein im Durchschnitt liegt die so bei 6 Stunden.
Ich würde sagen 6 Stunden.
So 4-5 Stunden. 2 bis 3 Stunden. 2 Stunden.
Also es ist 3 Stunden circa am Tag.
Boah, ist unterschiedlich. Mal 6 Stunden, mal 10 Stunden.
Und so eine Zahl klingt für dich nach viel oder nach wenig?
Nach sehr viel.
Es ist viel. Aus dem Grund möchte ich es eigentlich weglegen, ja. Mhm. Es geht, ne? 10 Stunden sind schon viel. Aber 4 bis 6 Stunden geht.
8 Stunden Schlaf, bleiben 16 für das Internet. Ich lenk mich ab, wovon weiß ich noch immer nicht. Hab mir mit 14 gewünscht, dass ich einen eigenen Computer in mein Zimmer hat. Jetzt wünsch ich mir, dass es nicht schlimmer wird.
Also die Aussagen decken sich ziemlich mit der ARD-ZDF-Online-Studie 2022. Und nach dieser nutzen 14- bis 29-Jährige das Internet 413 Minuten am Tag, also fast 7 Stunden. Und heute passiert ja eben überwiegend der Konsum über Smartphone. So, wenn du sowas jetzt hörst, 6 bis 10 Stunden, was die Leute sagen, das ist doch nicht normal.
Naja, es kommt so ein bisschen drauf an, was die Leute da machen, ne? Also wir sind eigentlich wirklich davon weg, diese Zeiten auf dem Gerät als Indikator für ein Problemverhalten zu nehmen. Warum? Naja, es macht ja irgendwie einen Unterschied, ob ich von den 6 Stunden 4 Stunden Recherche gemacht habe für einen Beitrag und tatsächlich dort gearbeitet habe. Nicht nur am Smartphone, wir reden ja mal generell über eine digitale Gesellschaft. Oder ob ich mich da passiv brausend irgendwie durch irgendwelche Feeds habe mich durchgequält oder berieseln lassen. Das macht natürlich einen Unterschied. Das heißt, wir müssen uns die Art und Weise der Nutzung anschauen, das ist viel wichtiger. Und wir müssen auch noch eins berücksichtigen. Ich glaube, das ist das größte Problem. Nehmen wir mal an, wir haben eine Stunde Online-Nutzung am Smartphone. Dann ist ja ein Unterschied, ob ich das Gerät eine Stunde am Stück nutze oder 60 mal eine Minute, immer diese Dauerchecks, ne? Weil mit den Dauerchecks, dann sind die Abstände zwischen den Checks so kurz, dass ich zu nichts mehr komme. Und im anderen Ding habe ich eine Stunde mal dort verbracht und dann mache ich was anderes. Durch diese Dauerunterbrechung, ich nenne das Fragmentierung, kriegen wir so Wechselkosten rein. So kennst du vielleicht auch, ne, Hubi, irgendwie bist dran, willst dich mit irgendwas beschäftigen, summt, brummt es hier, dann switcht deine Aufmerksamkeit, was weiß ich, vor Vorbereitung hier auf die Sendung süchtig nach alles auf dein Smartphone, du machst, was du gar nicht machen wolltest, guckst danach und kommst dann wieder zurück zur Aufgabe A und fängst eigentlich wieder gefühlt von vorne an.
Oh, ja, ja. Also genauso lief die Sendungsvorbereitung.
So. Und ja, diese Wechselkosten, die fallen natürlich irgendwann ins Gewicht. Wenn du das 60 Mal hast, 80 Mal pro Tag und häufiger, dann reden wir über ein Thema. So, und ich glaube, in dieser Gemengelage müssen wir uns unterhalten. Und dann kommt noch eins dazu, es ist ein methodisches Problem, da spricht wieder der Wissenschaftler. Wenn ich dich frage, wie viel Zeit hast du denn letzte Woche irgendwie Mittwoch verbracht, da kriegen wir irgendwelche Hausnummern. Die Leute können das nicht gut schätzen, hat ja auch mit dem Geschäftsmodell der Plattform zu tun, nämlich immersive Plattformen zu schaffen, auf denen wir unsere Zeit verlieren. Ne?
Also, dass ich gar nicht mehr merke, wie viel Zeit ich dort verbringe.
Genau.
Was ist denn deine Bildschirmzeit?
Meine Bildschirmzeit, die variiert, das ist ganz klar. Das hängt davon ab, zum einen, ob ich gerade viel unterwegs bin, weil bei mir ist das Gerät tatsächlich, und das ist jetzt kein Quatsch, eigentlich im Wesentlichen ein Arbeitsgerät. Mhm. Und dann kann ich aber sagen, schwankt das zwischen 2 und 4 Stunden pro Tag.
Hast du denn auch, kennst du das, dass du mal so mehr verbringst am Handybildschirm, als du eigentlich Zeit da verbringen willst?
Ja, selbstverständlich. Ja? Ich bin ja nicht anders, irgendwie besser als die anderen drauf. Keiner kann sich so richtig von den Machenschaften der Industrie auch befreien. Also gerade wenn wir über bestimmte Applikationen wie Social Media reden, die zielen ja gerade darauf ab, dass sie jede freie Minute, die wir haben, uns aus der Hosentasche rausladen und sagen, hier komm zu uns, wir haben was super Interessantes. Er ist viel interessanter als dein Alltag, der ist doch schnöde und grau. Bei uns ist bunt, es ist interessant. Mhm. So, und die Industrie hat es tatsächlich geschafft, über viele, viele Jahre durch Designelemente, wir nennen das AB-Testen, Plattformen zu generieren, indem wir uns sehr, sehr leicht verlieren. Und dann haben wir sowas wie eine Gewohnheitsentwicklung. Das kennst du vielleicht auch. Wir haben jetzt, ne, du warst gerade am Bahnhof, wir haben jetzt gerade das Beispiel gehört. Und so in dieser Situation sind wir schon in der Erwartungshaltung, gleich ich mit mir alleine könnte ziemlich langweilig sein. Mhm. Und dann habe ich schon das Gerät in der Hand.
So wie du redest, fühle ich mich sehr ertappt. Meine Lebenszeit am Smartphone fühlt sich, obwohl ich es nicht will, fast immer verschwendet an. Und ich fühle mich zunehmend fremdbestimmt. Ich habe es nicht mehr unter Kontrolle. Und mittlerweile empfinde ich schon sowas wie Leidensdruck. Also ich merke, ich bin so genervt von mir, das kotzt mich so an, wie ich es vor ein paar Jahren hatte, wo ich noch sehr viel Cannabis geraucht habe. Und irgendwann dachte, Digga, du kannst nicht mehr so viel kiffen in deinem Leben, du ekelhaftes Stück Scheiße, habe ich mir selber gesagt. Hör auf damit. Aber ich es hat sehr viel Kraftaufwand gebraucht, um das loszuwerden. So geht's mir jetzt mit dem Handy. Das ist immer in nächster Nähe, wie wir es im Intro gehört haben, sogar beim Baden gehen. Und ich muss mir schon selbst immer auf die Finger klopfen und sagen, lass es einfach mal zu Hause. Das schaffe ich manchmal, aber meistens eben nicht. Und dann liege ich in der Badewanne und das sollte ja eigentlich so klingen. Aber
ich bin physisch an der Leine dieses Smartphones. Und was mache ich damit? Ich gucke mir Scheiße an, die ich gar nicht sehen will.
That was good. Coconut. Gang, gang. Gang, gang. Grab. Ice cream, so good.
Scheiße, von der ich gar nicht weiß, warum ich sie angucke.
5 Arten von Wittern bei den Hausaufgaben.
Die Dumme.
So, 2. Mach genau so und noch schlimmer.
Ich bin ein fremdgesteuerter Zombie.
Unser veganes Wunder.
Ich bin nicht mal Veganer.
Berlin, 30. April 1945.
Friends, heute nehme ich euch mal den ganzen Tag mit zur Uni. Ich habe erstmal ganz viel.
Das kann nicht gesund sein.
Es ist genau ein Monat her, dass ein Schiff mit 750 Menschen an Bord vor der griechischen Küste gesunken ist.
Ja, ja, ja. Hallo Universum, ja, was haben wir denn da?
Ich fahre nur einen Bagger.
Ob 500 Leute im Mittelmeer ertrinken oder ein Schwein einen Furz lässt, es ist die gleiche Qualität, die in meinem Gehirn ankommt. Es ist alles eine Scheiße geworden.
Bodenlos.
Was ist los auf Rhodos? Für einige endete der Griechenlandurlaub vorzeitig.
Wo ist das ganze Wasser hin? Wir haben Dürre in Deutschland.
Bevor ich irgendwas verarbeitet habe, kognitiv oder emotional, kommt schon 30 Millisekunden später die nächste Information und das davor ist schon längst wieder vergessen.
Walla Krise!
DM hat bis zum 31. 15% Rabatt.
Ja, halt, stopp!
Ich bin brainfucked.
Gang, 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 gang. Yes, back on. Gang, gang.
Ich bin süchtig, ich bin krank. Ich bin krank!
Ich kann mich nicht mehr konzentrieren, bring keinen Satz mehr zu Ende. Wo ist mein Handy?
Ich fühle mich alt, wenn ich das sag.
Das war praktisch ein Querschnitt von dem, was ich mir täglich stundenlang angucke und wie sich meine Internetnutzung so darstellt.
Ja, ein Traum, oder?
Ja, also ich meine, was ist denn los mit mir? Das kann doch nicht, also das ist, also ich identifiziere das ja schon und ich mache es trotzdem nicht besser. Und ich weiß, wenn ich so rumfrage in meinem Freundeskreis, das kennen sehr viele Leute. So, nochmal kurz Instagram. Oh, Viertelstunde Scheiße angeguckt. 30 Minuten, 45 Minuten Scheiße angeguckt.
Also ich glaube, was an der Stelle wichtig ist, also erstmal ist super, ne, dass du uns hier so dein Seelenleben öffnest. Und wir müssen natürlich jetzt unterscheiden, ist das jetzt Psychopathologie oder ist das nicht eigentlich etwas erstmal, was viele von uns haben, nämlich einfach nur Zeitklau und es nervt und wir wollen ja jetzt hier keine Alltagshandlung pathologisieren.
Ja.
Und ich glaube, wir bleiben mal bei es nervt und es ist ein Zeitklau. Ich glaube, damit fangen wir mal an.
Social Media Zeitklau.
Ja, genau. Es betrifft natürlich viele von uns. Und da sind wir nochmal bei diesem wunderschönen Begriff, den Shoshana Zuboff, um den mal fallen zu lassen, weil der so super ist, Überwachungskapitalismus, den die geprägt hat. Nämlich nochmal, wir haben eine Industrie dahinter, die wollen, dass wir jede freie Minute dort verbringen. Warum? Das heißt, mehr Eyeballs auf der Plattform, das heißt, mehr digitale Fußabdrücke von uns, die können uns besser bewerben. Kurzum, das ist der Business Case. Und das haben die ziemlich zur Perfektion getrieben. Und jetzt ist die Frage, lieber Hobi, was kannst du dagegen tun? Was kann ich dagegen tun? Was können wir alle dagegen tun? Überschrift ist, wir müssen uns die Struktur zurückerobern, die uns das Datengeschäftsmodell kaputt gemacht hat. Das heißt, dass wir eben nicht in jeder freien Minute an unserer Tasche zetteln und sagen, heraus mit dem Gerät und ich will jetzt unbedingt da wissen, was da los ist.
Oder? Ich komme gleich noch auf jemanden zu sprechen, den ich jetzt als nächstes treffe, der ein ähnliches Nutzungsverhalten hatte wie ich, der da rausgekommen ist durch einen wirklich genialen Trick. Den teaser ich jetzt hier noch ein bisschen an. Hören wir uns gleich mal an, wie der da rausgekommen ist.
Wollen wir uns erst einen Trick anhören oder soll ich erst mal ein paar Hacks nennen?
Ja, ich will, du könntest ein bisschen anteasern, nicht, dass wir alles vorwegnehmen. Wir nähern uns dem Thema weiter an, was können wir tun, was passiert hier mit uns und so weiter.
Also ich nehme mal zwei, drei Sachen, damit wir jetzt hier nicht das komplette Pulver verschießen.
Ja,
ne?
Genau so. Ja, die Leute sollen ja dranbleiben.
Ja, selbstverständlich. Und was natürlich relativ naheliegend ist, aber das weiß die Industrie auch, das machen die Leute nicht, System verändern. Das heißt, in diese Apps reingehen und einfach mal sagen, ah, ich brauche bei dem Messenger diese Lesebestätigung nicht. Ich will auch keine Push-Notifikationen mehr bekommen, die irgendwie bei mir Fear of Missing Out auslösen. Ich will das alles nicht mehr. Das heißt, erstmal das, was man verändern kann in Apps, das wäre schon mal ein guter Anfang. Zweite Überlegung, brauche ich all diese Apps überhaupt auf dem Smartphone? Das ist eine zentrale Frage.
Ja.
Denn ich sage nicht, wir sollen nicht auf den sozialen Medien komplett abstinent sein und nicht unterwegs sein. Aber es ist ja schon ein Unterschied, ob ich das irgendwie mal gezielt auf dem Desktop-Computer ab und zu mal checke oder dass ich hier irgendwie unterwegs bin, denke, ich mache ein Foto, ich muss das sofort posten. Es muss die ganze Welt sehen, was ich gerade wieder erlebt habe. Das war mal ein Starter, aber ich habe natürlich noch viel mehr.
Das ist gut. Weil so wie du mich gerade am Handy gehört hast, ging es auch einem guten Freund von mir, Florian, mit dem ich auch zusammenarbeite. Der ist Kameramann und genauso Freiberufler wie ich. Und der hat sich aus den Fängen der Smartphone-Sucht befreit. Wie genau, erzähle ich, wie gesagt, später. Erstmal treffe ich ihn im Café und er erzählt mir, wie sich sein Handykonsum so angefühlt hat.
Wenn ich nicht frei hatte, also arbeiten war oder Dinge zu tun hatte, abends auf der Couch, sofort der Griff ans Handy und dann so nach 4 Stunden gemerkt, so Alter, was mache ich denn hier eigentlich? Und wenn ich keinen Job hatte, ich bin Freiberufler, dann auch locker mal 8 Stunden oder so. Das ist ja auch so paradox, du fängst irgendwie mit Katzenvideos an und am Ende siehst du so Snuff-Filme, wie Menschen sterben, weil der Algorithmus dir einfach irgendwie so einen Scheiß da reinspielt. Da bin ich richtig schlecht von drauf gekommen. Du willst eigentlich nur kurz mal chillen auf der Couch. Und zack, sind 4 Stunden weg einfach. Das war schon erschreckend.
Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass wenn ich zum Beispiel Zug fahre und dann sage ich, nehme ein Buch mit, dann lese ich dieses Buch. Wenn mein Handy aber neben mir auf dem Tisch liegt oder vor mir auf diesem kleinen Klapptisch, dann greife ich nach 1,5 Seiten doch wieder zum Handy, obwohl ich gar nicht weiß, was ich da will. Ich tue es einfach wie fremdgesteuert.
Ja, absolut. Ich habe immer, so meine Mechanismen gehabt, also so freiwischen, Telegram, Nachrichten gucken, Gmail oder YouTube. Und manchmal habe ich auch wirklich aufgemacht, gewischt, Telegram kurz geguckt, zugemacht, um es dann wieder aufzumachen. Also völlig automatisiert, völlig fremdgesteuert. Also oder ja, wie so ein roboterhafter, wie so eine Zwangshandlung eigentlich. Völlig, völlig lost, ja. Und klar, wenn das Gerät da ist, dann wird es auch benutzt.
Meine Zeit ist wie ein Trümmerfeld. Ich schaue zu, wie jemand anders meinen Finger führt. Fühl mich wie 2 Meter groß in einem Kinderbett, eingeschlossen in den Internet.
Ich schaue zu, wie jemand anders meinen Finger führt. Finde ich eine sehr prägnante Line. als Molekularpsychologe kann man das irgendwie erklären. Was ist mit uns passiert, dass man wie ein Hund konditioniert wird, immer dieses Ding in die Hand zu nehmen, ohne zu wissen, was man eigentlich will?
Ja, wir haben hier so einen sperrigen Begriff, den werden wir auch gleich mit Leben füllen. Der heißt intermittierende Verstärkung. Das heißt, hier wird mit Verstärkerplänen gearbeitet, die wir aus dem Glücksspielcasino eigentlich kennen. Und ich bringe mal ein Beispiel mit einem Designelement, was jeder kennt auf den sozialen Medien. Du postest zum ersten Mal was in deinem Leben auf so einer Plattform und dann auf einmal gibt's so, wow, ich habe einen Daumen hoch und dann fühle ich mich gut. Und warum fühle ich mich gut? Weil das ventrale Striatum, das im Belohnungssystem des Gehirns aktiviert worden ist. Und dann denke ich mir so, so gut will ich mich eigentlich nochmal fühlen. Ich will wieder so ein positives, soziales Feedback haben. Was muss ich denn dafür tun? Ah, ich muss wieder was posten. Das heißt, ich poste wieder was. Auf den nächsten Post gibt es aber vielleicht keinen Like, aber auf den danach wieder. Das heißt, wir haben nicht irgendwie so eine perfekte Verbindung, dass alles, was wir dort online machen, geliked wird. Manchmal ist es auch erratisch. Manche Comments fliegen total gut, andere nicht. Aber eins bleibt gleich, wir kriegen immer mal so konstant immer mal wieder so eine Belohnung hingeschmissen. Und das führt dann tatsächlich zu so einer Habitformierung, das heißt Gewohnheitsentwicklung, die wir extrem schwer wieder ablegen können.
Aber was ist mit den Leuten, die nichts posten? Also ich poste auch vergleichsweise wenig, jetzt gemessen an den Leuten, die ähnlich wie ich in den Medien oder in der Öffentlichkeit arbeiten. Florian, den wir gerade gehört haben, der postet gar nichts. Der findet im Internet nicht statt, der konsumiert nur.
Wir reden ja über das Smartphone als Hülse, das war jetzt nur ein Beispiel. Der Florian, der ist aber vielleicht auf dem Smartphone und denkt, da könnte gleich eine total nette Nachricht reinkommen, also über die E-Mail. Oder ich bin irgendwie bei TikTok unterwegs und denke mir so, das nächste Video ist noch besser als das gerade. Das heißt, es ist eigentlich immer diese Erwartungshaltung, gleich könnte was Tolles passieren oder noch was Besseres, als ich gerade schon erlebt habe. Mhm. So, dann kommst du in diese Schlaufe rein. Wir sprachen schon über Dopamin, was da relativ schwer nachzuweisen ist. Wenn ich einfach mal das Hirn aufmachen können und dann eine Probe entnehmen.
Ja.
Aber wir wissen schon, dass Hirnareale, die wir so lapidar als Belohnungszentrum des Gehirns betiteln, dass die schon aktiviert werden. Also wenn wir in der Erwartungshaltung sind, dass da gleich was Tolles passiert oder tatsächlich, dass wir dann auch eine Belohnung bekommen haben in Form von vielen Likes, von einem Comment oder was anderes. Das heißt, diese Mechanismen sind relativ archaisch und wenn man das auch so hört, relativ simpel, aber sehr mächtig.
Und auch jenseits der sozialen Medien findet das ja statt, weil wenn er sagt, er nimmt einfach das Handy raus und wischt auf und Gmail und Telegram und dreht da seine Runden oder, kennst ja von mir selber, du stehst bei Rewe an der Kasse und guckst im Menü und swipest das Menü hin und her und weißt wirklich gar nicht, dann guckst du einen Wetterbericht, obwohl es völlig unwichtig ist, aber irgendwas zu machen, das erklärt sich auf die gleiche Art und Weise oder?
Naja, also wir haben schon, also ich habe zum Beispiel noch nicht jemand gehört, der irgendwie in Anführungsstrichen
Wetterberichtsüchtig.
Problematische Nutzung der Wetter-App hat oder problematische Nutzung des Kartendienstes, ne? Also das habe ich jetzt noch nicht gehört. Also es sind schon bestimmte Apps, die das triggern, ne? Das Belohnungssystem. Das sind die sozialen Medien, das sind vor allen Dingen auch Freemium-Games, wollen wir nicht vergessen. Candy Crush und Gaming, Co., die natürlich eine große Rolle spielen. Die E-Mail-Funktion ist natürlich auch so eine Slot-Maschine.
Spinning Wheel.
Ne, so, mal gucken, was da gleich wieder reinkommt. Und jetzt, deswegen ist natürlich, sind wir auch bei diesem geflügelten Begriff Smartphone-Sucht, wir haben schon drüber gesprochen, wenn nicht so toll ist, aber das bündelt das alles. Das passiert ja alles auf dieser kleinen Klimbim-Kiste.
Ja.
Das ist so das Schweizer Messer.
Also ein bisschen von allem, ne, könnte es quasi immer sein.
Unseres Digitalalltags. Und deswegen, du hast dann eben irgendwie gesagt, Mann, ey, warum kann ich denn nicht ohne das Gerät mal rausgehen? Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist.
Kann ich. Ich kann ohne das Gerät rausgehen. Mache ich auch öfter.
Aber
das ist kein Problem.
Aber mal ganz ehrlich, das ist okay für einen Spaziergang. Aber ich meine, wenn wir wirklich unterwegs sind, da passiert mittlerweile so viel in der digitalen Gesellschaft. Denken wir mal an die Covid-Pandemie. Wir haben uns darüber das war unser Ausweis, dass wir geimpft sind. Das ist der Kartendienst, heute von A nach B zu kommen. Das heißt, also dieser Detox-Gedanke, den finde ich nicht nachhaltig genug. Also ich glaube, wir müssen irgendwie anders überlegen, wie wir in eine gesündere Form der Nutzung kommen.
Wir sind ja auch eine Suchtsendung und ich habe in den Arbeiten an den ganzen anderen Folgen, also sowohl in dieser ersten Staffel als auch in der zweiten Staffel, gemerkt, dass das Smartphone und das Handy in sehr viele Themenbereiche des Lebens reingreift und diese verstärkt. Also im Sinne von suchtverlängerndem oder suchtförderndem Verhalten. In der ersten Staffel haben wir zum Beispiel mit Diana zu Löwen gesprochen über Fitness und Magersucht und über Körperbilder, die sich negativ verändern.
Ich habe mir halt, bis ich so Social Media entdeckt habe, nie so Gedanken über meinen Körper gemacht. Also bei mir war das auch eher auch so durch Social Media bedingt, dass ich ja so einen ungesunden Bezug zu Essen hatte. Also ich meine, super viele junge Frauen haben ja eben gestörtes Essverhalten.
Und nicht nur unser Körperempfinden, sondern auch unser Beziehungsleben verändert sich durch die Devices. Wie mir Julia erzählt hat in der Folge Süchtig nach Dating, die süchtig nach Dating und Apps wurde.
Also eigentlich war ich nur am Handy und habe mich gar nicht mehr auf andere Sachen konzentriert, weil ich immer diese Matches haben wollte, dieses Gefühl vom Match, man kann es gar nicht beschreiben.
Anderes Thema hast du gerade schon angesprochen, Glücksspiel und Gaming. Yannick verspielte als Minderjähriger knapp 3000 Euro mit FIFA Ultimate Team, auch weil er seinen Idolen auf Social Media nacheifern wollte.
Ich finde es irgendwo einfach krass, dass einen das so krass verleiten kann, nur weil man etwas im Internet sieht. Ich denke mir immer, hättest du lieber nie damit angefangen, dir auch irgendwo diese Videos anzugucken.
Und auch bei harten Drogen ist das Smartphone ein Katalysator. Denn Drogenhandel, der früher kompliziert im Darknet passierte, geht heute kinderleicht über Messenger-Dienste, wie wir in der Folge über MDMA bei zwei Berlinern miterlebt haben.
Das ist so eine typische Telegram-Gruppe. Und da hast du dann von 99%igen Kokain aus Kolumbien über MDMA 87%.
Also es ist gerade jetzt wirklich die Situation, dass wir wie bei Lieferando vor dem Handy sitzen und uns fragen, wo bestellt man jetzt noch, weil der eine hat schon zu und der andere ist in der 25 Minuten da, der andere war erst in der Stunde. Also die Frage ist nicht, ob man was bekommt, sondern woher.
Und Lotta in der zweiten Staffel Süchtig nach alles machte über Klarna und Ratenzahlung 13.000 Euro Schulden, weil die Shoppingsucht am Handy unkontrollierbar wurde.
Zum Beispiel auch ganz gefährlich, wenn man irgendwie bei Instagram Sachen gesehen hat, irgendwie, dann war es auch immer schwierig, dass man irgendwie sich dafür verführt war, sozusagen sich irgendwie sowas zu bestellen.
Also jetzt so natürlich nicht wissenschaftlich stichhaltiger, aber doch schon ein kleiner empirischer Beleg dafür, dass das Handy überall reinreicht.
Was wir gerade gehört haben, sind eigentlich fast die großen vier oder großen fünf der Verhaltenssüchte, die momentan diskutiert werden im Online-Bereich. Das ist nämlich klar Gambling, Gaming. Übrigens, das sind die beiden Diagnosen, die auch offiziell anerkannt sind von der Weltgesundheitsbehörde. Mhm. Also Gaming Disorder und Gambling Disorder, die haben offizielle Anerkennung. Die anderen noch nicht. Das heißt, das Thema Kaufsucht wird gerade extrem diskutiert. Jetzt 24/7 ist Amazon und Co. auf und Kreditkarte hinterlegt und man hat keinen Überblick mehr und kauft immer weiter. Großes Thema, haben wir gerade nicht gehört, ist Pornografieabhängigkeit, was auch eben mit dieser Klimbim-Kiste, die man überall mit hinschleppen kann, natürlich auch zu tun hat. Also ständige Verfügbarkeit von den ganzen Online-Inhalten, das ist ein Riesenthema. Und was an diesem ganzen Themenkomplex Smartphone und Co. so gewaltig ist, dass es ja in ganz unterschiedliche Richtungen abstrahlt. Wir haben gesehen, gerade junge Mädchen, die viel Zeit auf den sozialen Medien verbringen, das ist zumindest, was die Zusammenhänge betrifft, relativ gut erforscht, dass die überbordende Social-Media-Nutzung mit Körperunzufriedenheit einhergeht und vielleicht Essstörungen vorbaut, Zusammenhänge mit negativer Emotionalität zu geben. Das heißt, der Koffer der exzessiven Nutzungsverhaltensweisen kann schon ganz schön großer sein. Das ist eigentlich eine Diskussion, die wird ja vor allen Dingen eigentlich im Politikbereich geführt, ne? Diese Filterblasen, Echokammern. Mhm. Also, dass du fütterst was die Maschine rein, sagst dir die ganze Zeit Facebook und Co., was dir gefällt. Und der Algorithmus spiegelt das. Das ist ein zentrales Designelement. Zeige den Nutzenden das, was sie toll finden, dann bleiben sie länger drauf. Und es ist natürlich so, wenn jetzt jemand dort sagt, naja, ich interessiere mich besonders für Körperkult, für besonders schön aussehen und folge dann den entsprechenden Kanälen, da wird mir das natürlich auch eher in den Feed gespielt, ja.
Genau das, was du beschreibst, hat mein Kumpel Florian schön beschrieben. Damit nochmal zurück ins Café und seine Analyse zu diesem ganzen Smartphone-Thema.
Das ist eigentlich die ultimative Superdroge, weil da sind Supercomputer, die alles, was du machst im Internet, registrieren und im Algorithmus irgendwie einordnen und bewerten und dir dann perfekt maßgeschneidert das präsentieren, was deine Psyche auch haben will.
Und alle machen mit.
Alle machen mit, weil ist geil. Ist genau das, was ich haben will. Stehe ich auf Kitesurfen, dann sehe ich Kitesurfen irgendwie, ne? Rund um die Uhr. Und du bist erstens an deinem Handy gefesselt und zweitens, du konsumierst. Das ist genial, also aus Sicht von denen, die daran verdienen.
Wenn ich jetzt zu viel, wenn wir alle zu viel auf unser Handy gucken, sind wir selber schuld oder sind wir Opfer eines sehr perfiden, genialen Geschäftssystems?
Ja, das ist, glaube ich, eine wichtige Frage. Wir haben eben schon angefangen, irgendwie sozusagen, was kann der Einzelne tun oder die Einzelne, um in eine bessere Nutzung reinzukommen? Und ich finde, worüber wir erstmal sprechen müssen, ist tatsächlich die Industrie zu beleuchten. Hier haben wir schon ein paar Mal angesprochen, aber ich glaube, das ist zentral. Wenn wir keine Entwicklung hin zu gesunden Plattformen sehen, das heißt auch eine Abkehr vom Datengeschäftsmodell, weil solange die Industrie Interesse daran hat, mit uns Geld zu verdienen, indem wir viele Daten hinterlassen, werden die keine Plattformen designen, von denen wir eher die Finger lassen. Da ist eine gewisse Logik hinter.
Also quasi der alte Spruch, solange das Produkt umsonst ist, bist du das Produkt.
Ja, genau. Das spiegelt sich darin. So, dann hat man eine Industrie, das ist ja auch irgendwie verrückt, da gab es diese, vor der Pandemie, diese Time Well Spent Initiative haben die das genannt. Ne? Und in diesem Fahrwasser haben dann zum Beispiel Facebook und Instagram so einen Online-Wecker eingeführt. Ne?
Da das Limit, was man sich stellen kann.
Mhm. Ne, kannst du draufgehen und sagen, so ich, ne, nicht länger als eine halbe Stunde, dann kriege ich irgendwelche informiert und dann ist gut.
Hätte ich dich jetzt auch gefragt, habe ich auch schon mal gemacht. Ist keine gute Idee? Ist doch,
ja, die Screentime, die du montags bekommst oder so. Ne? Ja, funktioniert das?
Bei mir nicht. Extend Limit habe ich dann immer. Also entweder sage ich, okay, ich höre auf oder ich klicke auf Extend Limit und ich habe Extend Limit auf jeden Fall immer nochmal 15 Minuten, nochmal 15 Minuten.
Siehst du ja jetzt bei N gleich 1, wie toll das funktioniert. Aber ich meine jetzt mal ganz ernsthaft, wenn das gut funktionieren würde, hätten die es so längst abgeschafft. Das ist ja genau gegen das Datengeschäftsmodell. Ich habe noch nie Daten gesehen darüber, wie sich dadurch sinnvoll irgendwie Verhalten steuern lässt. Was aber genial ist aus Sicht der Industrie, das ist eine Marketingnummer. Die sagen, guckt mal hier, ihr habt jetzt hier so einen tollen Wecker. Das Problem ist gelöst. Wir müssen nichts ändern. Mhm. Wir haben euch jetzt die genialste Lösung überhaupt präsentiert. Diesen Online-Wecker. Ja, aber das lenkt von dem eigentlichen Problem ab, nämlich das Datengeschäftsmodell.
Und die Verantwortung ist abgeschoben auf den Einzelnen.
Ja, und das ist eigentlich eine Machenschaft, die wir eigentlich aus der Nikotin-Alkoholindustrie kennen. Mhm. Mhm. So, und jetzt müssen wir eigentlich da reden, ja, wir müssen über, wie wir das im Englischen nennen, Corporate Social Responsibility sprechen. Das heißt, ja, diese Industrie hat natürlich eine Verantwortung. Wir müssen uns, Hubi, ja nochmal überlegen, auf diesen Plattformen sind fast 5 Milliarden Menschen unterwegs.
Das ist echt der Wahnsinn.
5 Milliarden Menschen. Ja. So,
und da sagt man, ihr müsst das selber regeln.
Und mit großer Macht, with great power comes great responsibility. Mhm. Ja, so, das gilt hier natürlich auch.
Ja, ich vergleiche, also eigentlich sehr gut der Vergleich mit Alkohol- und Zigarettenindustrie, weil auf einer Flasche Bier oder Flasche Wodka steht ja auch immer drauf, dieses kleine Badge hinten drauf bei der Zutatenliste, Drink Responsibility oder Drinks Responsible. Ja gut, also wenn ich Alkoholiker bin, dann ist mir halt scheißegal. Und genauso ist es ja mit der Handynutzung auch. Wenn ich in so ein, sagen wir mal, Suchtverhalten reinkomme, dann drücke ich Extend Limit und gebe mir nochmal 15 Minuten und ich schmeiß nochmal 2 Euro in den Automaten und hoffe, dass er wieder schmeißt.
Und ich glaube übrigens, weil der Suchtbegriff auch bei der überbordenden Social-Media-Nutzung ja noch umstritten ist, dass den Suchtbegriff da gar nicht für braucht, um zu sagen, wir haben hier ein Thema. Erstmal verplempern wir viel Zeit. Mm. Wir sehen, dass das Datengeschäftsmodell unsere Privatsphäre verletzt und eben auch noch andere Themen mit sich bringt. Wir haben eben ja gehört, die Beiträge, dass Körperunzufriedenheiten entstehen und. Das heißt, irgendwie wissen wir alle, dass das nicht so richtig gut ist. Und dann gilt es, darüber nachzudenken, okay, wie gehen wir damit um? Und eine Strategie ist natürlich dieses Unwort, ja, Regulierung ist aber tatsächlich wichtig, weil ich glaube, erst eine Abkehr von dem, was wir jetzt haben, wie wir für diese Plattformen bezahlen, wird zu gesünderen Modellen führen. Und das andere ist, was können wir tun?
Ja, und das Ganze hat ja auch nicht nur eine individuelle, persönliche Komponente, was das mit mir macht, mit meinem Nutzungsverhalten, sondern ja auch eine gesamtgesellschaftliche und politische, wie ich auch nochmal mit meinem Freund Florian besprochen habe.
Bei Corona hatten wir uns ja viel auseinandergesetzt. Wir haben ja viel über Verschwörungstheorien und so weiter geredet. Das ist ja auch so, es potenziert sich, du klickst dreimal drauf und dann wupp, ist das so ein selbstverstärkender Prozess.
Es ist im Endeffekt aber nichts anderes als das, was mit den Konsumgütern passiert. Da ist einfach die Information oder die politische Geschichte das, was dich am Gerät hält. Ne? Also es ist völlig austauschbar.
Also der eine guckt nach Kitesurfen, kriegt nur Kitesurfen, der andere guckt nach Ausländer raus und kriegt nur Ausländer raus.
Genau, der nächste guckt nach Klimakatastrophe und der kriegt nur Klimadings und so. Und so ist jeder halt beschäftigt damit. Und also ob das jetzt politischer Content ist, ob das Produktcontent ist oder whatever, ist dabei völlig egal. Es geht darum, dem Affen den Zucker zu geben, den er haben will, damit er möglichst lange auf seinen scheiß schwarzen Bildschirm starrt.
Jetzt nochmal diese politische Komponente da reingeholt. Fake-Informationen, manipulierte Wahlen, Verschwörungstheorien war ja bei Corona ein ganz großes Ding. Kann man die Gleichung aufmachen, mehr Screentime bedeutet auch mehr politische, gesellschaftliche Spaltung?
Ja, wir haben's gerade ja gehört, das kommt ein bisschen drauf an, was ich erstmal online mache. Es gibt ja Leute, die sind politisch nicht besonders interessiert und wenn sie dann online unterwegs sind und in ihrer Blase leben, die nichts mit Politik zu tun hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dort eben mit viel politischen Inhalten konfrontiert werde, natürlich geringer. Das ist eine gewisse Logik von der Personalisierung, die ja ein zentrales Designelement ist. Trotzdem, gerade im Covid-Zeitalter konnte sich keiner von diesen ganzen Inhalten fernmachen. Und jetzt kommt,
glaube ich, von Fake News vor allem, ne?
Von Fake News, die, auch das muss man noch sagen, die durch die Algorithmen ja auch begünstigt werden, der Industrie. Warum? Das ist ja eigentlich verrückt. Also, dass die Industrie damit ja anscheinend nicht so das große Problem hat. Sagen sie natürlich, sie haben ein Problem mit Fake News, aber eigentlich erstmal nicht. Denn was wir sehen, ist, dass besonders emotionale Botschaften, dass die besonders eben eine Reichweite bekommen. Und das ist für die Industrie eigentlich erstmal gut, denn ich bleibe länger auf der Plattform. Selbst wenn ich mich aufrege über ein Feed, ich interagiere erstmal und hinterlasse mir einen digitalen Fußabdruck.
Ja.
Das heißt, und das ist mittlerweile ganz gut erforscht, ne? Dass sowas wie Wut, Zorn, Ärger, Hass, ne? Das findet eine rasante Verbreitung. Da gibt es eine tolle Twitter-Studie, die zeigt, dass sich eben auch Fake News deutlich schneller verbreiten als wahre Nachrichten und eine ganz andere Reichweite bekommen. So, und ich glaube aber, ein Element, das vergisst man hier so ein bisschen, deswegen ist deine Frage nicht so leicht zu beantworten. Und die wird häufig nicht in die Gleichung aufgenommen. Wir haben in meiner Arbeitsgruppe, in der Studie, haben wir mal geschaut, wie das Medienverhalten generell von Leuten ist, nicht nur Social Media. Und wir argumentieren, dass so eine Filterblase natürlich dann besondere Wirkung entfalten würde, wenn du dich ausschließlich über das politische Tagesgeschehen auf den sozialen Medien informierst. Solange du ein Korrektiv hast, dann hörst du die Öffentlich-Rechtlichen, machst mal abends einen Fernseher an und denkst so, Moment mal, ich habe heute sowas total Krasses da online gesehen. Da redet ja keiner drüber im Fernsehen. Wie kann das denn sein? Und dann.
Das ist, glaube ich, die Lebensrealität sehr vieler Menschen, die sich überwiegend über Social Media politisch informieren oder weiterbilden und sagen, die etablierten Medien, denen vertraue ich sowieso nicht. Ich vertraue nur Twitter, Facebook, Instagram.
So, aber jetzt sehen wir, es wird kompliziert, ne? Also für manche greift das Korrektiv, dann würde die Fake News ausgemerzt. Und das, was du sagst, ist interessant. Auch das konnten wir untermauern in der Studie, wo wir herausfinden wollten, wer fällt denn besonders auf Fake News rein? Und das, wir haben Intelligenz erfasst, wir haben Persönlichkeitseigenschaften erfasst, alles Mögliche. Das war alles nicht so wirklich interessant von Effektstärken. Das, was Musik gemacht hat, ist Vertrauen in die Gesellschaft, in die Regierung, in die Handeln. Wenn das weg ist, das sind Leute, die auf die Fake News reinfallen. Wahrscheinlich über einen Mechanismus. Ja klar, ich bin sowieso gegen die da oben, was ich da lese. Das passt genau in mein Weltbild rein und das wird entsprechend dann auch einfacher verarbeitet, ne?
Also das finde ich sehr beunruhigend, was du sagst, weil ich glaube, Vertrauen in Politik mehr und mehr schwindet und die Anfälligkeit für Fake News in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5, sagen wir mal 10 Jahren nur noch steigen wird mit allem, was politisch so passiert und was die Leute auch gar nicht mehr in der Komplexität begreifen.
Ja.
Eine Frage hätte ich mal, und zwar, hast du auch genau oder habt ihr in euren Gruppen auch genau zu dem Algorithmus geforscht? Weil das ist ja so ein Buch mit 7 Siegeln. Aus Medienmacherperspektive kenne ich das, dass wir, wenn wir ein Format irgendwie bewerben oder Kanäle einrichten und so weiter, dass wir sagen, ja, wie machen wir die Distributionsstrategie? Wir spielen kurze Videos, lange Videos, Cross-Promotion, wie auch immer, überlegen uns alles. Und letztendlich haben wir alle keine Ahnung, sind wir mal ganz ehrlich. Die Leute haben da Medienanstalten, Medienabteilungen und sagen dann irgendwas, wenn es nicht funktioniert, ja, der Algorithmus hat das abgestraft. Ja, nach welchen Gesetzmäßigkeiten denn? Wir wissen es nicht. Der Algorithmus ist irgendwie so der anonyme Gott und keiner weiß, was er will und wie er es macht, aber man sieht die Auswirkungen davon. Habt ihr da mal deep down-mäßig Sachen erfahren, die jetzt wirklich
Nein, das können wir leider nicht, weil die Schnittstellen geschlossen sind zu den Plattformen. Seit der Cambridge Analytica-Datenskandal stattgefunden hat, sind die APIs, also diese Programming Interfaces, die wir nutzen, um eben dann auch Forschung auf den Plattformen machen zu können, die sind geschlossen worden. Jetzt sogar Twitter, eine Plattform, die offener war, hat unter Elon Musk jetzt auch die Schnittstelle geschlossen, sodass eigentlich das, was auf den sozialen Medien stattfindet, in zu großen Teilen eine Blackbox ist.
Also 5 Milliarden Menschen sind auf Plattformen, die eine Blackbox sind und wir gar nicht
zumindest
wissen,
zumindest für uns für Außenstehende. Ja. Natürlich hinter der Paywall, beziehungsweise hinter den großen Mauern der Tech-Industrie, die wissen schon, was dort passiert.
Aber der User halt nicht.
Der User nicht, wobei man, ich glaube, zwei Dinge sind wichtig an der Stelle. Wir haben, also ein Algorithmus ist ja immer so, ja, es ist mir eine Regel, die aufgestellt wird, um Daten in eine bestimmte Richtung auszuwerten. Trotzdem, warum am Ende des Tages eine bestimmte Botschaft in einem Feed landet, hat ja mit der künstlichen Intelligenz dahinter zu tun. Das ist nicht so leicht nachzuvollziehen immer. Weil wir bewegen uns zunehmend mehr in das Zeitalter der KI und gerade eben, wenn es um Deep Learning geht und um Algorithmen, die eingesetzt werden im Bereich der künstlichen Intelligenz, da ist es sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, was eine Maschine eigentlich lernt und wie sie zu einem bestimmten Ergebnis kommt. Das heißt, das ist auch für die Industrie teilweise gar nicht so leicht. Klar haben sie den Algorithmus erstellt, aber sie geben was rein und was dann da rauskommt, ist erstmal, dass sie gucken, okay, die Leute bleiben länger auf der Plattform, also funktioniert es irgendwie für uns. Ja, das ist.
Aber sie wissen nicht so ganz genau, was sie tun.
Was die Maschine genau lernt, ist extrem schwer herauszufinden.
Ich denke mir immer, in 30 Jahren werden wir über die Zeit heute reden, wie übers Rauchen in den 70er, 80ern, wo man überall rauchen durfte, in jedem Flugzeug, in jedem Zug, überall wurde geraucht. Und man hat gar nichts reglementiert und war sich auch um die Folgen gar nicht so bewusst. Das wird sich ja hoffentlich mal ändern, dass wir uns darüber bewusst werden. Bisher ist es aber nicht so. Wenn du jetzt einen Zauberstab hättest und du wärst Digitalminister, was würdest du denn in wenigen einfachen Schritten ändern?
Also erstmal passend zu dem, was wir gerade gesagt haben, erstmal würde ich die Schnittstellen öffnen, die APIs, damit
Transparenz schaffen.
Wir müssen ja erstmal verstehen, was passiert genau auf den Plattformen. Und ich glaube, ganz zentral ist, dass wir dahin kommen, dass gesunde Angebote überhaupt größer gemacht werden können. Wenn wir zwei jetzt sagen, hey, wir wollen eine neue Social-Media-Plattform aufmachen, bei uns ist alles anders, Hobi, bei uns zwei ist alles super. Wir sind deutlich mehr privacy-affin, also wir achten darauf, dass die Privatsphäre nicht verletzt wird. Wir wollen keine Online-Zeiten verlängern. Wir wollen eigentlich die Kommunikation ermöglichen, dass wir tolle Ideen teilen können. Wir wollen eigentlich das Gute der sozialen Medien jetzt in das neue Web 3.0-Zeitalter bringen. Ja, dann haben wir diese Plattform gebaut, da ist aber keiner, außer wir zwei. Dann wird dieses Angebot nicht groß. So, was brauchen wir? Wir brauchen Durchlässigkeit der Plattform. Ich meine, wir können ja auch zwischen unterschiedlichen Telekommunikationsanbietern, können wir ja telefonieren, aber wir können nicht irgendwie von WhatsApp zu Signal irgendwie eine Nachricht verschicken.
Ja.
So, das sind aber nur technische Hürden. Stell dir vor, dann sind halt nur, ich sag mal am Anfang 1000 Leute auf der gesunden Plattform. Wenn ich aber von dort aus kommunizieren kann, von der gesunden Plattform zu anderen, dann wird's auf einmal interessanter, weil ich ja trotzdem irgendwie mit meinem sozialen Graphen, wie wir das nennen, in Verbindung stehen kann. Das heißt, da sieht man schon, das sind Dinge, die könnte ein Digitalminister oder Ministerin, ne, könnte natürlich auch mit begleiten. Das ist Policymaking, das ist Regulierung, dass eben Rahmenbedingungen auch geschafft werden, um kleinere Angebote, die gesünder sind, auch erstmal groß zu machen. Ne? Und ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass so ein öffentlich-rechtliches Social Media vielleicht fliegen könnte. Das muss man natürlich ein bisschen größer denken. Ich meine, wir haben in der EU, stehen wir hier ziemlich nackt da, was Digitalplattformen betrifft. Das ist alles entweder USA oder China. Ich glaube, auch hier bräuchten wir mal jenseits unserer DMA, DSA, also der EU-Initiativen der Regulierung, bräuchten wir auch mal Produkte, die wir anbieten, die vielleicht mal vordenken. Und meine Hoffnung ist, dass wir das Thema mal angehen und einen Gegenentwurf präsentieren. Das wird aber nicht so sein, dass das sofort natürlich alles ablöst, was da ist mit Instagram und Co. Aber vielleicht kommen viele dahin und werden sich dann einfach mal sagen, ja, was soll's, die nächste App, die packe ich mir auch noch aufs Smartphone. Und probiere ich sie mal aus. Und wenn die irgendwie besser ist, dann gucken wir mal. Ne?
Ja. Ja, kann man ja nur hoffen, dass aus Europa vielleicht mal mit all diesen Hintergründen und weniger mit Geschäftstüchtigkeit, sondern mehr mit dem Fokus auf mentale Gesundheit oder so, so eine Plattform erschaffen wird. Ist jetzt erstmal noch nicht der Fall. Bisher ist ja der Einzelne irgendwie gefragt, auf seinen Konsum zu achten. Die Verantwortung ist ein bisschen abgeschoben, wie wir gerade schon besprochen haben. Und viele Leute, die ich kenne, die versuchen ja auch schon was. Die sagen, ich nehme mein Handy nicht mehr mit ins Schlafzimmer oder ich mache mir eine feste Internetzeit oder ich lege es in eine Kiste, wenn ich arbeite und hol's dann da wieder raus. Man muss aber sagen, wenn man wirklich nachfragt, dann funktioniert das so mehr schlecht als recht und mal besser und mal schlechter. Also es ist einfach nicht so, dass man sagt, hör doch einfach auf und man hört einfach auf, wie es bei einer Sucht ja auch so ist. Es ist schon eine Macht, die an einem reißt. Und eben habe ich ja schon angedeutet, dass mein Freund Florian einen wirklich sehr schlauen Weg gefunden hat, aus seiner Smartphone-Sucht sich zu befreien. Und das hat er mit einem wirklich brillanten Trick geschafft.
Ich habe mich richtig doll betrunken und habe mich in eine schummrige Kaschemme begeben und habe mir dort mein Handy klauen lassen. Ich bin der Meinung, dass ich das unterbewusst zugelassen habe. Zumindest habe ich dann, als es dann weg war, aus der Not eine Tugend gemacht und habe mir kein neues Smartphone besorgt, sondern eine Art Baustellentelefon. Das hat ein Touch-Display von 200x200 Pixel. Also man kann Messenger benutzen, Telegram, WhatsApp und auch im Internet damit surfen, aber es macht überhaupt keinen Spaß. Und jede Nachricht dauert lange, wenn man dann sich da mal vertippt auf dem kleinen Bildschirm. Und YouTube-Videos kriegst du Augenkrebs. So, ist richtig schlimm. Und deswegen machst du das dann halt auch nicht.
Du hast dich quasi technisch runtergelevelt, um dich selbst zu schützen.
Genau, ich weiß, dass ich das nicht im Griff habe. Ich finde das natürlich super praktisch, wenn man unterwegs ist oder muss Zeit überbrücken oder kann Nachrichten mit Anhang, PDFs und sowas hin und her schicken. Also gerade im Arbeitskontext total super, so ein Smartphone. Aber ich weiß einfach, ich habe es nicht im Griff. Nimm mir das Handy weg, Handy weg, Handy weg. Ich brauche Grenzen jetzt, Grenzen jetzt, Grenzen jetzt. Sonst wird ein Mensch verletzt, Mensch verletzt. Nimm mir das Handy weg. Hände weg, Hände weg, Hände weg. Und ich muss sagen, ich habe das bei Florian damals gesehen, wie er sich dieses Handy gekauft hat. Und ich habe ihn angeguckt und meinte, Macker, also, das meinst du nicht ernst jetzt oder was? Weil es halt, ist wirklich ein Baustellhandy. Der Klingelton ist so laut wie 15 Presslufthammer, damit du es auf jeder Baustelle hören kannst. So ein Riesenkasten, sieht komplett kacke aus. Nee, ich bin ja hier auch noch auf iPhone 14 Pro. Und er ist aber damit einen guten Weg gegangen. Ich habe das jetzt seit 3-4 Monaten und ohne Scheiß, ich habe 8 Bücher gelesen, richtige Romane. 8 in 3-4 Monaten. So habe ich in den letzten 10 Jahren nicht gelesen, so viele Bücher. Und was mir auch aufgefallen ist, ich bin viel bewusster. Also du bestellst eine Pizza und dann stehst du da und guckst dich um. Du guckst dir die Leute an, du bist achtsam im Augenblick. Und früher hast du sofort auf dein Handy geguckt. Allein schon, wenn du bei Rewe an der Kasse stehst oder bei Aldi, wo auch immer, hast du sofort auf dein Handy geguckt. Und jetzt guckst du halt dir die Leute an und versuchst, das auszuhalten, einfach da zu sein. Das hat man verlernt über die Jahre.
Ich finde die Maßnahme gar nicht so schlecht, ne, wenn ich die höre.
Ja.
Und das passt ja auch zu dem, was so wissenschaftlich grassiert.
Du bist halt noch dabei, du kannst noch Messenger, genau. Also es ist möglich, du bist nicht ganz weg.
Du bist ja nicht aus deiner Community draußen, aber du machst Dinge gezielter und das ist so ein bisschen fight technology with technology, ne? Ja. Also so, das hier ein Downgrade, aber da gibt's ja coole Studien, die zeigen, wenn du ein Gerät in schwarz-weiß stellst, dann sinkt auch die Nutzungszeit, du musst es unattraktiver gestalten.
Aber warum ist das so wichtig, auch mal auszuhalten und nicht jedes Fünkchen Langeweile sofort mit irgendwas zuzuballern?
Ja, wir haben so einen schönen Forschungszweig, der beschäftigt sich mit diesem Begriff Mindwandering, also den Gedanken nachhängen. Es tritt gern so auf bei mir beim Laufsport oder wenn du irgendwie eigentlich einer Tätigkeit nachgehst, wo du nicht mehr groß drüber nachdenken musst. Wenn du irgendwie Autofahren gelernt hast, das ist natürlich nicht am Anfang, wenn du da überlegst, wir gucken aber nach ein paar Jahren, dass in Fleisch und Blut übergangen ist.
Ja.
Dann hängst du so in der Karre und hängst du so in Gedanken nach. Und was passiert dann? dann denkst du so, das ist ja nichts so, wo du dich kognitiv anstrengst, sondern da denkst du so über den Alltag nach, was denn so heute war. Und dann bist du heute auf dem Weg nach Hause, denkst du, Mensch, habe ich mit dem Montag eine Runde gequatscht, und dann überlegst du nochmal da und jenes. Und auf einmal fängst du an, Themen aus deinem Alltag zu verknüpfen. Und auch so was noch so rumliegt und wo du noch auf Lösungssuche bist, hast du auf einmal so ein Aha-Erlebnis, hast du so, ja, genau so muss ich es machen. Weil wir unserem Gehirn einfach mal Freilauf lassen.
Leerlauf,
so,
ja.
Und das, ja. So, und da gibt es einen Link in gut gemachten Arbeiten, der zeigt, dass eben Mindwandering tatsächlich eben auch Kreativität erzeugen kann, also ein Kreativitätsinkubator ist. Jetzt kann man sich ja andersrum dann die Frage stellen, jetzt wenn wir eine Industrie haben, die irgendwie jede Minute von uns haben will, immer uns zettelt und sagt, hier, komm mal vorbei, ich habe was Tolles, und das ist komplett überlerntes Verhalten, ja, wie viel Selbstreflexion kann denn da noch stattfinden im Alltag? Ja, nichts mehr. Mhm. Weil ich ja die ganze Zeit mit mir alleine ja gar nicht mehr stattfinde, sondern hier schon wieder auf Insta und Co. unterwegs bin, ne? Mhm. Also es ist wirklich gut, einfach mal aus dem Fenster rauszugucken, auch wenn man pendelt irgendwo hin, ne? Oder dass man sagt, so, ich mit mir alleine. Muss man auch erstmal wieder lernen, auszuhalten. Das ja. ist ja auch eine Wahrheit.
Wie kann man das denn lernen? Einfach machen.
Ja, natürlich machen. Ich meine, ich glaube, das ist auch wichtig bei der ganzen, jetzt mal hier beim Titel, ne, süchtig nach alles von einer Sendung. Ich will ja keine Alltagshandlung pathologisieren. Und wenn ich so in den Medien dann lese, ja, das ist irgendwie süchtig machen wie Kokain und so, das finde ich alles nicht so richtig hilfreich. Mhm. Weil ein Kokainabhängiger, der fährt sich eine harte Droge rein. Mhm. Und die Substanz, ne, selber, die ist toxisch und die macht nochmal was im Gehirn. Das ist sicherlich, hinkt dieser Vergleich. Und deswegen sollten wir uns auch schon auch nochmal sagen, ohne das zu trivialisieren, dass man sich da rausbewegen kann. Und das können manche besser als andere, das ist richtig. Aber wenn man sich dann Vorsatz nimmt und auch mal so das um sich herum so eine Umgebung baut, die es unterstützt. Ne, ich sage eben gesagt, Alltag strukturieren, Armbanduhr tragen, also keine Smartwatch, sondern
ja. also analog.
Dann, ne, so, dann
das analoge Leben. Uhrzeit,
ja. Dann bin ich da nicht auf dem Smartphone. Ich denke mir ganz ehrlich, okay, Sozialmedien will ich ein bisschen, aber brauche ich die jetzt alle hier auf dem Klimperkasten? Nee, brauche ich nicht. Gut, dann checke ich die ab sofort irgendwie ab und zu mal vom Desktop-Computer. Ja, und ne, diese kleinen Dinge, mich mal so rantasten, um so langsam mal wieder ein bisschen Freiheit zu gewinnen. Ich glaube, dann kann man schon kleine Erfolge erzielen. Und das ist ja irgendwie auch das Erfolgserlebnis, dass man mit kleinen Schritten dann nach und nach eben in ein gesünderes Verhalten kommt. Genauso wie uns die Tech-Industrie ja mit kleinen Schritten da reingeholt hat, ja. kommen wir nach und nach auch ja. mit diesen kleinen Schritten dann nachhaltig wieder raus.
Ich habe auf jeden Fall nochmal Florian gefragt, was er so für ein Fazit zieht nach seiner ganzen smartphonefreien Zeit.
Vermisst du denn das, die Zeit, wo du noch ein Smartphone hattest, was richtig schnelle Rechenleistung und großes Display und einfach mehr consumerfreundlich ist?
Naja, es gab so Momente beim Job, wo man dann vielleicht viel Wartezeit hat. Dann habe ich mir schon gedacht, wäre jetzt ja ganz praktisch, aber am Ende des Tages nicht. Weil ob ich mir jetzt da 1-2 Stunden überbrücken kann mit Schwachsinn oder ob ich es einfach aushalte, das hat ja auch was Meditatives, einfach mit sich selber irgendwo zu sein und nichts zu tun zu haben und zu warten und sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Im Endeffekt, nein, ich vermisse gar nichts. Ich habe ein besseres Leben seitdem. Bin richtig happy, ist so.
Oha, buddha-mäßig.
Voll, also ist einfach so. Weil das macht ja was mit dir. Wenn du ständig guckst, was sagen die anderen, welche Informationen werden durch die, welche Sau wird durchs mediale Dorf getrieben gerade. Es ist so unwichtig für dein Leben, ob jetzt vielleicht ein Löwe in Berlin durch die Gegend läuft. Und dann ist es doch ein Wildschwein. Also so what? Das ist mir so scheißegal. Ich möchte einfach meine Energie, es ist ja Energie, Gedanken benutzen, deinen Kopf benutzen, deine Aufmerksamkeit, das ist Energie. Und die wird dann dafür verbraucht für unnützen Kram, der dir im Leben nichts, aber absolut gar nichts bringt. Und die Energie habe ich jetzt für andere Dinge. Das ist voll gut. Also ich kann nur hoffen, dass die jungen Leute einfach irgendwie merken, jeder für sich erkennt, wie geil das ist, das Handy wegzuschmeißen. Und ja, unerreichbar zu sein für diesen ganzen Scheiß, der uns da verkauft werden soll.
Lass mal einfach so stehen jetzt, oder?
Lass mal einfach so stehen. Meinst du das Schlusswort?
Schlusswort ist, glaube ich, also Detox ist, glaube ich, keine Lösung für die meisten von uns, also auf komplett alles zu verzichten. Aber diese Downgrade-Nummer, die wird, glaube ich, für viele klappen. Und auch für viele würde es klappen, zu sagen, so ein bisschen Social Media, ja, aber muss ich überall? Nee. Und ich glaube, dann kommen wir so mehr in die Wohlfühlzone wieder zurück. Ne?
Ja. Was würdest du denn sagen, wohin geht der gesellschaftliche Trend in Sachen Smartphone-Nutzung? Wenn du dich jetzt auch mit der politischen Ebene beschäftigst und der persönlichen und so weiter. Also jetzt hast du ja eben gesagt, es wäre cool, wenn aus Europa irgendwie eine Plattform entsteht und man zumindest mal ein Gegengewicht hätte, dass die technischen Hürden fallen, dass man auch unter den Plattformen irgendwie interagieren kann. Das würde schon viel verändern. Das wäre ja alles schön. Was glaubst du denn, was passieren wird in den nächsten 10 Jahren? Wohin geht der Trend?
Naja, also momentan ist ja zweifelsohne ein Kampf ausgebrochen, um das Web 3.0 zu gestalten, ne? Und eine Abkehr generell von sozialen Medien, um das auch nochmal klar zu machen, die halte ich nicht für sinnvoll. Weil warum sind dort 5 Milliarden Menschen auf den Plattformen? Weil da auch was Positives passiert. Wir können da soziales Kapital aufbauen. Wenn ich sehe, mit wie vielen Leuten ich bedeutsame Interaktionen über diese Medien auch aufrechterhalten kann, gerade in meinem Beruf, ne, der global stattfindet. Das öffnet schon viele Fenster. Und ich glaube, die sozialen Medien werden bleiben. Die Frage ist, bleiben sie so in der Art und Weise, wie wir sie gerade haben? Ich hoffe nicht. Wir haben kürzlich einen Artikel geschrieben, Restart Social Media, but how? Also wie kriegen wir das Ganze neu gestartet, neu entworfen, um eben die ganzen positiven Momente, dass sich Menschen dort austauschen können, ist ja ein Grundbedürfnis von uns, ne? Dass wir soziales Kapital aufbauen, dass wir an Informationen rankommen, die ja nicht nur Fake News sind, sondern die auch eben eine Bereicherung sein können im Job oder privat, dass wir all das eben mitnehmen in ein gesundes Social Media. Das muss das Ziel sein. Und da, glaube ich, brauchen wir jetzt einen Wettkampf um die besten Ideen. Und ich hoffe, dass durch die Initiativen der EU, die wir jetzt sehen, dass wir eben jetzt auch bald Alternativen beobachten können, die wir dann ausprobieren und sagen, das ist vielleicht was Besseres. Und lass uns doch einfach hoffen, dass das so kommt.
Professor Dr. Christian Montag, es war sehr interessant, dieses Gespräch zu führen. Vielen Dank fürs Vorbeikommen. Alles Gute für die weiteren Forschungen.
Und herzlichen Dank.
Für den FC auch.
Ja, wünsche ich Schalke auch von Herzen. dass wir uns bald wieder in der ersten Liga begegnen, das wäre sehr schön.
Super. Okay, bis dann. Glück auf. Tschüss. Ja,
Adiot.
Süchtig nach alles. Ein Podcast mit Hubi Koch. Weitere Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek.
Ihr interessiert euch für spannende Geschichten aus dem Internet und dafür, wie das Netz unser Leben verändert? Dann habe ich einen Podcast-Tipp für euch. Wild Wild Web mit Janne Knödler und André der Hörmeier. Die beiden nehmen euch in der neuen Staffel mit in die Keller der unbezahlten Superhelden des Internets, die nach Feierabend dafür sorgen, dass unsere vernetzte Welt nicht zusammenbricht. Bis zum Burnout.
Sag mal, Christian, hast du das Internet kaputt gemacht? Und dummerweise musste ich sagen, ja, aber ich repariere es wieder.
Mehr über den Open-Source-Maintainer Christian und 5 weitere Stories aus den abgelegenen Ecken des Internets hört ihr ab sofort wieder jeden Donnerstag bei Wild Wild Web in der ARD Audiothek. Den Link findet ihr in den Shownotes.